Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist er auch schon wieder, euer Fußball-Bundesliga-Podcast Anpfiff 15:30. Pünktlich zum Start in die Woche, an diesem sonnigen Montag, wollen wir mit euch auf den dritten Spieltag zurückschauen. Ursprünglich hatte ich das Intro so weit vorbereitet, dass wir noch alle drei komplett sind, aber wie es meist so kommt, kommt es anders. Kurzzeitig verhindert. Ja, Sören hat sich abgemeldet aufgrund guter Nachrichten. Fabi, Sören wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden Vater werden und ich denke, da können wir ihn, wie sagt man so schön, entschuldigen für heute, ne?
Auf jeden Fall. Erstmal hallo von meiner Seite. Liebe Grüße aus Meerbusch. Und ja, natürlich alles Gute ins Krankenhaus. Aber wir freuen uns natürlich auch über den Nachwuchs, der hoffentlich die nächsten paar Stunden gesund auf die Welt kommt.
Ja, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Da sind wir schon bei der Namensfindung dann irgendwann. Bin ja nach wie vor dabei, Sören zu überreden, wenn es ein Mädchen wird, Kania. Und wenn es ein Junge wird, Kane. Aber ich glaube, er spielt ja nicht so gern in die gleiche Kerbe mit ein. Also von daher, lassen wir uns mal überraschen, aber toi, 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 alles Gute und der Rest der Zuhörer muss heute mit uns beiden ausharren.
Genau, wir werden uns große Mühe geben, haben ja auch wieder einiges zu bequatschen nach diesem dritten Spieltag und auch zurückblicken werden wir auch. Stand ja die Champions League-Auslosung, war ja letzte Woche und ja, Fabi, lass uns doch einfach mal anfangen. Ursprünglich wollten wir ja gestern aufnehmen, aber da kam uns ja das Topspiel dazwischen. Da haben wir gesagt, das werden wir uns schön in aller Ruhe anschauen, damit wir das jetzt heute ausführlich besprechen können. War ja zum Teil auch Sörens Aufgabe. Ich denke mal, ich werde da auch ein bisschen was zu beitragen können, aber fang du doch mal an. Union Berlin, RB Leipzig.
Ach, wir sind direkt dann sozusagen am Ende des Spieltags.
Wir rollen von hinten sozusagen heute das Feld mal von hinten auf.
Okay, tatsächlich war ich ja der Einzige von uns dreien, der auf die Leipziger getippt hat wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Allerdings muss man fair sein, dass der Spielverlauf natürlich auch ein Stück weit den Leipzigern sehr in die Karten gespielt hat. Kommen mit Sicherheit gleich noch zur roten Karte von Kevin Volland. Was man sagen muss, erste Halbzeit fand ich es eigentlich nicht das Topspiel, wie man sich es eigentlich erwartet hat, glaube ich, ist fair zu sagen. Also es war, klar gab es Abschlüsse auf beiden Seiten, aber es war jetzt vom Niveau her auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist ja jetzt das Topspiel, zwei Champions League Startermannschaften. War sehr überschaubar, meines Erachtens, für ein Topspiel.
Ja, du hast gerade angesprochen, also beide Mannschaften eigentlich standen die Defensivreihen ziemlich dicht, gut gestaffelt, wenig zugelassen. Erste Halbzeit beide mehr auf Risikovermeidung aus, wobei wäre fast wieder so gut losgegangen für die Unioner wie die letzten beiden Spieltage auch schon. Schöne Flanke da von Kral war es, glaube ich, und Kevin Volland, der jetzt seit erstem Mal in der Startformation stand, hatte da die Riesenchance, die Unioner da auch schon wieder früh quasi mit dem ersten Angriff in Führung zu bringen. Und mit der Zeit haben sich beide Mannschaften dann eigentlich mehr oder weniger neutralisiert. Simmons war, glaube ich, nochmal, hatte einen Abschluss kurz vor der Halbzeit, aber weitestgehend die Leipziger auch gut verteidigt, die hohen Bälle der Unioner. Und die Unioner, was mich positiv überrascht hat, sehr früh angelaufen, RB gar nicht in den Spielrhythmus kommen lassen, erst mit, nach einer halben Stunde hat es dann RB geschafft, mit mehr Ballbesitzphasen das Spiel ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und auch zu beruhigen. Aber dafür ging es ja dann in der zweiten Halbzeit deutlich schwungvoller weiter.
Ja, wobei ich ein bisschen dagegen halten muss. Klar ist natürlich alles ein bisschen beeinflusst von der roten Karte von Kevin Volland. Aber in Summe bei den Unionern, was ich außergewöhnlich fand eigentlich, ein Bundesligaspiel, wo man das Gefühl hatte, auch vor dem Fernseher, dass irgendwie auch nicht so richtig in die Zweikämpfe kamen. Kann natürlich dann auch damit zusammenhängen, dass irgendwann dann auch die Kraft weniger wurde, speziell nach der roten Karte. Aber das war für Union untypisch. Viel interessanter dann auch, wenn man sich in die Statistik reinliest, sieht man dann auch, dass die Zweikampfquote 62% Leipzig, 38% nur Union. Und eigentlich, meines Erachtens eigentlich, der eine Teil, stimme ich dir zu, es war zumindest der Versuch phasenweise in dem Spiel wirklich mal schnelles oder sehr weit offensives Pressing zu spielen oder sehr früh drauf zu gehen. Allerdings haben die Leipziger natürlich auch so viel Klasse und Qualität im Kader, dass sie sowas dann eben auch lösen können. Und speziell dann vor allem auch in der einen oder anderen Kontersituation sieht man dann, was die Leipziger da auch für geile Kicker auf dem Platz haben, ne?
Ja, brutales Tempo. Und ja, bei der Zweikampfquote hast du gerade angesprochen, war ich auch echt überrascht, wo ich die gelesen hatte. Sah so auf dem Bildschirm gar nicht so doll aus, aber die entscheidenden Zweikämpfe auf jeden Fall hat RB für sich entschieden. Und ja, Xavi Simmons, der schon die ersten beiden Spieltage ja, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, auch bei dem Spiel wieder für mich, ja, kann man schon sagen, Dreh- und Angelpunkt, glaube ich. Ne? Erzielt da die Führung. Schönes Tor aus 16 Metern in den Winkel. Nicht zu halten für Renault und ja, Fabi, kurz danach, 64. Minute, rote Karte, Kevin Volland, braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber diskutieren, hat selber eingesehen sofort, muss er runter mit, ne?
Ja, es war eine ganz komische Situation, weil man, glaube ich, auch nicht das Gefühl hatte, dass es seine Absicht war, ganz und gar nicht. Aber es lief in der Situation eben so schnell ab und er trifft ihn dann natürlich voll am Knöchel. Und dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen und auch nicht viel drüber zu diskutieren. Das ist dann rot. Ist natürlich für ihn höchst ärgerlich. Erstes Spiel von Beginn an. Unglücklich in der ersten Halbzeit bei seiner Kopfballchance. Ja, und dann fliegst du mit Rot vom Platz und bist mit Sicherheit zwei, drei Spiele raus. Ja, und irgendwo muss man dann auch ehrlich sein, hat es ja aus Unioner Sicht das Übel dann seinen Lauf genommen und du verlierst halt 3-0 gegen eine Mannschaft, wo du keine Chance mehr gegen hast.
Ja, richtig. Immer mehr Räume für RB dann. Union machte irgendwie den Eindruck, als ob sie irgendwie platt wären. Und ja, die individuelle Qualität der Leipziger hat sich dann gerade zum Ende des Spiels dann doch deutlich widergespiegelt. Zwei richtig schöne Konter gefahren. Und ja, Šeško, der dann eingewechselt wurde für Jussuf Poulsen, war es, glaube ich, mit zwei wunderschönen Toren, ersten beiden Saisontore. Gerade
Wobei das zweite Tor, das war schon
richtig. Ja, doch.
phänomenal. Also wenn du das erste Tor von Simmons war schon ein Tor wahrscheinlich, was irgendwann unter die Top 15, Top 20 am Ende der Saison gehört. Aber das Tor, wie das rausgespielt war, das war wirklich ja sensationell.
Ja, bei dem.
Olmo auch technisch, boah,
Schöner
das war
Doppelpass zwischen den
gigantisch.
beiden. Ich sag mal, den Kopfball, den Šeško da setzt, war eigentlich noch mit das Einfachste. Aber der Pass von Dani Olmo, also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall die Zusammenfassung an. Also dieser Pass überragend. Da hätte sich der eine oder andere auch den Fuß, glaube ich, beigebrochen. Aber eine starke Leipziger Leistung auf jeden Fall bei dem Spiel habe ich so jetzt mit dem Ergebnis. Klar, 3-0 zum Ende hört sich hoch an. Klar, die rote Karte spielt noch mit rein. Aber die Leipziger, knappe Niederlage in Leverkusen und dann ja deutlich Stuttgart geschlagen und jetzt auch bei Union Berlin, wo sie die letzten 5 Spiele ja jeweils alle zuletzt 2-1 verloren haben. 6 Punkte steht RB, glaube ich, können sie mit zufrieden sein mit dem Start.
Ja, klar, zumal man ja auch ehrlich sein muss, in dem ersten Spiel gegen Leverkusen war mit Sicherheit auch an einem bisschen besseren Tag, ein bisschen mehr Spielglück auch mehr drin. Jetzt hast du die 6 Punkte, das ist okay, das ist gut. Hätte vielleicht auch noch der eine Punkt mehr sein können, aber summa summarum kannst du sehr zufrieden in die Länderspielpause gehen, ja,
Ja.
absolut.
Ja, und bei Union Berlin, Fabi, was sagen wir bei den Unionern? Grenzen aufgezeigt bekommen bei dem Spiel? Doch nicht
Ja.
für die Top-Spiele, sage ich jetzt mal, reicht es dann doch noch nicht für die Top-Mannschaften?
Nee, so schnell
Oder.
würde ich nicht das Handtuch werfen. Also es war natürlich halt eben auch der Spielverlauf, der dir dann halt eben mal, ja, wie sagt man, ein paar Klötze zwischen die Beine schmeißt. Summa summarum ist es einfach mal ein Spiel, wo du an einem Samstag nee, Entschuldigung, an einem Sonntag frühen Abend einfach auch mal ja, den Mund abwischen und letztendlich weitermachen. Ich glaube, wir werden noch ziemlich viel Spaß mit den Unionern haben in einer gewissen Hinsicht. Und das ist jetzt kein, ja, wie sagt man, keine Kehrtwende in dem Weg, den sie gehen. Ganz im Gegenteil. Und du darfst auch mal gegen Leipzig verlieren.
Denke ich auch. Und Grund zur Freude gab es ja dann, da kommen wir ja später drauf zu sprechen, gab es ja unter der Woche noch für die Unioner. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es nach der Länderspielpause dann weitergeht für die Unioner, die dann beim VfL Wolfsburg zu Gast sind und RB empfängt dann den FC Augsburg. Union jetzt im 25. Spiel die erste Niederlage zu Hause kassiert, auch eine lange Zeit. Der letzte Trainer, der da auch gewonnen hat, war Marco Rose, damals noch mit Borussia Dortmund. Ja, wie die Zeit vergeht, ne? So, lasst uns doch noch zum anderen Sonntagsspiel kommen, was, glaube ich, ja, ich habe es mir komplett angeguckt. Ich weiß am Ende nicht wirklich, was ich davon halten soll. War es ein glücklicher, man kann eigentlich, glaube ich, von einem glücklichen Punkt Gewinn für die Kölner sprechen, oder waren zwei verschenkte Punkte für die Frankfurter? Ich bin mir da immer noch nicht so wirklich schlüssig drüber, was ich von dem Spiel halten soll.
Boah, also ich kann nur sagen, ich glaube, Frankfurt war die bessere Mannschaft. So viel, denke ich, kann man festhalten. Kölner durch einen Elfmeter ja auch in Führung gegangen. Aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass die Frankfurter einfach von der Anlage, von der Art und Weise, wie sie den Ball laufen lassen, dass sie auch mehr vom Spiel haben, viel mehr Abschlüsse, genau zu sein, die Statistik. Du hast sie doch bestimmt vorliegen.
13 zu 7 Torschüsse und Ballbesitz sogar 65% für die Frankfurter.
Ja, genau, absolut. Also die aktivere Mannschaft, die bessere Mannschaft. Ja, und am Ende läufst du halt dann lang einem Rückstand hinterher, gleichst den dann noch aus. Und ja, dann bin ich wahrscheinlich eher so wie bei deinen einleitenden Worten. Vielleicht dann eher in Summe betrachtet ein glücklicher Punktgewinn für die Kölner und für die Frankfurter muss es jetzt bald mal Spiele geben, wo dann am Ende des Tages auch mehr bei rausspringt. Das ist zu wenig auf Dauer.
Ähnlich vielleicht auch, kann man das von den Kölnern sagen. Die Kölner ja von Beginn an schon ziemlich defensiv mit zwei Viererketten aufgestellt. Die Führung, die sie erzielen kurz vor der Halbzeit auch, ja, wirklich mehr als glücklich. Dummes Foul da von Philipp Max an Martell. Florian Kainzer mit der 1-0-Führung. Und auch in der zweiten Halbzeit hast du ja schon gesagt, die Frankfurter da auch nochmal deutlich zielstrebiger vorm Tor. Gute Abschlüsse gehabt und auch da die Kölner wirklich nur hinten drin gestanden, ganz wenig Entlastung, eigentlich kaum Entlastung gesorgt. Um die Kölner mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Also gerade im Offensivbereich ist das jetzt die letzten drei Spiele, okay, außer das Spiel vielleicht in Dortmund, wo sie ein paar gute Chancen hatten, relativ wenig, ne? Selbst gegen Wolfsburg letzte Woche macht nicht so den besten Eindruck, die Offensive.
Ja gut, aber man muss natürlich auch fairerweise betrachten. Ich meine, Köln hat jetzt drei Spiele gegen vermeintlich drei Gegner, die in einer anderen Klasse spielen, also beziehungsweise nicht die Gegner, mit denen du dich eigentlich um Punkte battlest. Und von daher ein sehr starker Auftritt in Dortmund, würde ich behaupten, wo es wirklich sehr unglücklich war, dass sie nichts mitnehmen konnten. Zumindest ein Punkt muss da eigentlich bei rauskommen. Wolfsburg, ja,
Da,
hatten wir letzte
ja,
Woche
muss auch nicht
und jetzt
verlieren, ne?
natürlich, genau, und jetzt natürlich ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Ja, ich glaube, es wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt kommen dann die Gegner, die du als Köln auch schlagen musst. Du fährst jetzt nach der Heimspiel oder nach dem Länderspielen, fängst mit einem Heimspiel wieder an. Und ich glaube, so viel große Sorgen muss man sich da um die Kölner nicht machen, weil in Summe betrachtet ist das Spiel schon, was sie da im Moment die letzten Wochen auf dem Platz gezeigt haben, schon okay. Das Einzige, was bei den Kölnern mir ein bisschen mehr Sorge bereitet, ist tatsächlich die Qualität in der Breite des Kaders. Weil das Nachlegen von der Bank bei den Kölnern, ja, ich glaube, da fällst du dann schon ab in der Tabelle, auch gegenüber vermeintlichen Mitkonkurrenten,
Ja,
meines Erachtens.
Divi Selke letzte Woche mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Dafür war Tigges jetzt in der Startformation. Ja, mal schauen, ob der nach der Länderspielpause wieder fit ist. Lass uns noch kurz über die Frankfurter sprechen. Es war wirklich kurz vor knapp. Kolomoani, erst war er noch in Frankfurt, sollte bleiben. Dann haben sie doch noch eine Lösung gefunden. Kolomoani zu PSG, 90 plus, glaube ich, waren es am Ende, ne? Und gleichzeitig haben sie noch Boré abgegeben, nach Bremen ausgeliehen. Offensiv haben die Frankfurter sich aber auch nicht mehr wirklich verstärkt. Außer halt Nkunku, den sie jetzt dann noch, der auch den Ausgleich erzielt hatte, zum Schluss.
Das Ding ist natürlich dann auch bei Kolo Muani, ja, es ist schwierig. Also ich glaube, im Grunde genommen aus Sicht des Fußballfans war es natürlich eine Katastrophe, was er sich rein menschlich geleistet hat, in Form von Dankbarkeit zeigen gegenüber dem Verein, der ihn halt auch schlicht und ergreifend die Wahrheit größer gemacht hat oder groß gemacht hat. Und auf der anderen Seite für mich mittlerweile, und wir telefonieren ja auch regelmäßig oder sprechen immer über Fußball, es ist halt einfach das Business, so wie es funktioniert. Und am Ende des Tages kannst du da wahrscheinlich auch nicht mehr viel dagegen machen. Und dass der Wechsel dann über die Bühne geht, das war eigentlich dann eher eine Frage der Zeit.
Richtig, ja.
Was ich tatsächlich sagen muss, und da werden wir ja dann definitiv auch nochmal einmal über den Verein im Süden sprechen. Es war jetzt eigentlich auch keine Überraschung, dass Kolo Muani bei PSG im Visier war. Hätte man nicht vielleicht auch schon früher anfangen können, dem Ganzen ein Stück weit vorzubeugen, wenn du ja wusstest, dass ein Angebot kommt, du wusstest, dass du am längeren Hebel sitzt? Das ist ja tatsächlich dann für mich die entscheidende Frage, warum die Frankfurter letztendlich da nicht früher schon aktiv waren und sich nach Ersatz umgeschaut haben.
Stellt sich für mich auch die Frage, oder ist das Vertrauen wirklich in Marmoush und in Gangnam so groß? Ich denke aber mal spätestens im Winter, je nachdem, vielleicht kommt Alario jetzt auch nochmal, der ja letztes Jahr quasi so gut wie nie gespielt hat, vielleicht nochmal zum Zuge. Das sind halt andere Spielertypen. Hier geht natürlich extrem viel Tempo verloren, ne? Durch den Abgang. Lindström hast du ja auch noch verloren an Neapel. Ich bin mal gespannt, wie die Frankfurter das jetzt in den nächsten Wochen auffangen werden. Gerade wenn es dann nach den Länderspielen dann zu den internationalen Spielen noch kommt, ne, und die Doppelbelastung eintritt. Ich bin mal gespannt bei den Frankfurtern. Also ganz traue ich der Sache da bei denen noch nicht.
Ja gut, rein wirtschaftlich brauchen wir auch nicht reden. Das war ein
Auf
Bombentransfer.
jeden Fall ablösefrei letztes Jahr geholt, ne? Nach einem Jahr verkauft, alles richtig gemacht. Glückwunsch
Ja,
an
und
Krösche und
ja,
Co.
an die Frankfurter. Natürlich, das ganze Geld wird jetzt wahrscheinlich in alle Teile des Vereins, Infrastruktur, Kader. Ja, also von daher, ja, es ist ein Wahnsinnstransfer. Also unglaublich.
Ja, lass uns doch direkt mit dem anderen Transfer weitermachen, der auch für viele eigentlich klar war, dass noch was passiert. Die Rede ist von Niklas Füllkrug. Am Ende zieht es Niklas Füllkrug zum BVB. Und wo wir schon beim BVB sind, ja, der BVB, Fabi, wir haben letzte Woche uns schon, ja, den Mund fusselig geredet. Da können wir quasi da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Der BVB nach einer, ja, eigentlich ziemlich souveränen ersten Halbzeit, wo alles nach einem sicheren BVB-Sieg aussieht. Ja, am Ende spielt der BVB 2:2 nach 2:0 Führung. Am Ende glücklich 2:2. Die Art und Weise, gerade in der zweiten Halbzeit, lässt dann schon wieder, ja, zu wünschen übrig. Hinterher war die Rede davon, disziplinlos, Struktur verloren. Ja, also einiges im Argen beim BVB.
Boah, ja, also ich meine, wenn ich mir das Spiel nochmal durch den Kopf gehen lasse, es waren halt viele Dinge, wo man wirklich sagen muss, hey, es war ein verflixter Freitagabend, das war eine okay erste Halbzeit, ich glaube, so kann man es nennen. Ich glaube, gegen Heidenheim zu Hause als Borussia Dortmund mit der Qualität. Nach einer Viertelstunde 2:0 gehst du eigentlich davon aus, okay, das wird ein Schützenfest oder du spielst es zumindest souverän runter. Ja, und dann kam irgendwie doch alles ganz anders, was natürlich die Kontroverse der ganzen Geschichte war, dass die Dortmunder ja zwischendurch immer noch ihre ja, fast hundertprozentigen Chancen hatten und die dann eben auch nicht genutzt haben. Und am Ende, ja, wie sagt man immer, einen Stürmer im eigenen 16er. War natürlich auch eine Aktion, die dann hin und her und zurückgenommen, gegeben, zurückgenommen, dann doch gegeben. Sei es wie es ist, am Ende des Tages war es für mich ein Elfmeter und so wie entschieden wurde, für mich auch okay oder gerecht.
Ja, gehe ich mit.
Die Verpflichtung von Niklas Füllkrug. Boah. Ehrlich, ich habe da keine wirkliche Meinung, die entweder ins Positive oder ins Negative ausschlägt. Klar, es ist ein Stürmer, der dir eine gewisse Anzahl an Toren garantieren kann, aber für mich tatsächlich nur so ein bisschen ja, am letzten Tag der Paniktransfer. Du musst in der Offensive nachlegen. Da wäre meine erste Frage, war es denn zwangsläufig in der Offensive, wo der Schuh drückt, oder hätte man vielleicht eher ja, in der Defensive oder im Zentrum vielleicht nochmal nachgelegt? Wäre meines Erachtens die deutlich bessere Investition gewesen. Ja, und jetzt holst du einen Nationalstürmer, der sich hinter Alea vielleicht anstellt, je nachdem, was Terzic auch für ein System spielen lässt. Und in Summe die ersten drei Auftritte der Borussia, die bereiten einem Sorgen, weil die alles aber mit Sicherheit nicht gut waren.
Nee, richtig. Du sprichst die Auftritte gerade an. Du hast zweimal gegen Bochum und auch im ersten Spiel gegen Köln gegen Gegner gespielt, denen du auch extrem viele, gegen die viele Chancen zugelassen hast, wo die Kölner ja dem Ausgleich nahe waren, die Bochumer zum Teil auch dem, ja, glücklichen Siegtreffer vielleicht sogar schon, ne? Also zweimal die Mannschaften lange am Leben gelassen. Selbst hast du deine Chancen vorne nicht genutzt. Also, da ist einiges im Argen.
Hast sogar am Freitag auch noch Glück gehabt,
Glück,
weil das
richtig.
erste Tor der Heidenheimer wurde abgepfiffen.
Ja.
Ja, ist ja auch ein bisschen komisch in der ersten Halbzeit. Ich meine, beim Führungstreffer der Borussia, wo Emre Can den Arm angelegt hat, ganz klar kein Handspiel. Aber irgendwie bei diesem Anschlusstreffer der Heidenheimer, dann bist du mit dem blauen Auge, um es mal so auszudrücken, glaube ich, davongekommen, oder?
Ja, wie die Tore zustande kommen, ne? Also ich meine, da wird hinten der Pass von Wolf war es, glaube ich, rausgespielt. Ohne Zwang,
Katastrophenpass.
katastrophaler Fehlpass, schlagen ganz lang, aber spielen nicht im Gegner direkt in die Füße, ne? Und dann die Seitenverlagerung, ist die linke Seite komplett blank. Dinci kann sich den Ball dann noch zurechtlegen. Bei dem Schuss, ich bin kein Torwart gewesen, kann ich schlecht einschätzen. Sah zumindest ist wieder unglücklich aus, würde ich mal so weit gehen. Ja, und bei dem Elfmeter, die Zuteilung. Hast du gerade selber auch gesagt, warum ist Alea da im 16er und nicht irgendein Abwehrspieler? Das stimmt das ja, glaube ich, mit der Zuordnung auch nicht wirklich. Ja, und am Ende stehst du nach 3 Spielen, stehst du mit wie viel Punkten da? 5 Punkten. 5 Punkten. Ich glaube, da müssten zumindest 2 mehr sein, aber es ist halt auch die Art und Weise wieder, ne?
Ah, da halte ich sogar dagegen, weil ich meine, wenn du ein Auftaktprogramm hast mit Köln, Bochum, Heidenheim, zwei Heimspiele davon, da bist du bei 9 Punkten als Top-Mannschaft der Bundesliga. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und dann dazu noch die Art und Weise, wie man sich dann eben von dem ja, Teams an den ersten 3 Spieltagen teilweise oder phasenweise in den Spielen auch den Schneid hat abknöpfen lassen. Das ist nicht Dortmund-like. Und da gibt es mit Sicherheit einiges aufzuarbeiten. Viele, viele Fragezeichen. Ich glaube, es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass es auch so ein bisschen Unruhe gibt. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, wie die Dortmunder nach der Länderspielpause wieder ins normale Business finden. Sollte es nämlich ziemlich schnell versuchen, letztendlich wieder an ja, Fahrt aufzunehmen, beziehungsweise da auch ein bisschen Struktur und System wieder reinzubringen. Wenn du international die Gruppe siehst, die die Dortmunder bekommen haben, werden wir mit Sicherheit gleich nochmal sprechen, dann ja, sollte es alles an den Tag legen, um dich möglichst schnell zu strecken.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, die Dortmunder, ich hoffe mal, die machen mir nicht meinen Wunschtraum kaputt. Nicht, dass sie da plötzlich doch noch die Reißleine ziehen. Warten wir mal ab, wie es dann nach dem Länderspiel dann in Freiburg weitergeht für den BVB. Da kannst du ja auch gerne mal verlieren. Weil Julian Nagelsmann habe ich eigentlich fest als kommenden Nationaltrainer eingeplant, weil glaube ich nämlich, dass die Nationalelf die nächsten beiden Spiele auch nicht wirklich gut dastehen würden, dass da vielleicht dann frühzeitig die Reißleine gezogen wird und dass er da besser unterkommt als beim BVB. Aber
Meinst du
das.
wirklich, er würde zu Dortmund gehen?
Ich habe heute viele, viele Meinungen gehört und gelesen, also viele sind sich da wirklich. Würden das unterstützen, dass er zum BVB geht. Ne? So nach dem Motto, den Bayern nochmal zeigen, eins auswischen, die Art und Weise, wie er da, ne, rausgeflogen ist. Nur ob er da hinpasst, ist halt die Frage. Ne?
Das Ding ist halt natürlich, das ist wahrscheinlich so dieses Fangerede und ja, den Bayern eins auswischen. Ich meine, da gibt es zwei Sachen. Also zum ersten funktioniert das Business nicht so, weil es hochprofessionell ist. Und das andere ist natürlich dann auch, ja, wie soll ich sagen, du musst den Bayern dann auch erstmal eins auswischen. Und er weiß sehr wohl, glaube ich, ja, was er für eine Mannschaft übernehmen will, und was er spielen will. Passt meines Erachtens nicht so gut mit Nagelsmann Dortmund. Ich gehe eher davon aus, dass er tatsächlich die Chance abwartet, bis wirklich ein absoluter Top-Club aus Europa kommt. Bevorzugt wahrscheinlich Premier League. Kann ich mir viel mehr vorstellen, als dass er Borussia Dortmund übernimmt.
Ja, und Edin Terzic wird einen Aki Watzke wahrscheinlich auch so schnell als Dortmunder Junge jetzt auch nicht entlassen. Ne? Hat ja auch immer noch reichlich Kredit. Ne? Also ich glaube, da brauchen wir
Absolut.
erstmal noch ein paar Wochen. Komm, lass
Ja.
uns weitermachen mit dem Samstag. Wenn der BVB am Freitag schon einen rabenschwarzen Freitag erwischt hat, dann erwischte der SC Freiburg, glaube ich, einen Samstag komplett zum Vergessen. einen komplett rabenschwarzen Tag erwischt und kommt beim VfB Stuttgart im kleinen Derby mit sage und schreibe 5:0 unter die Räder. Die Stuttgarter entwickeln sich mehr oder weniger zur Heimmacht. Ja, zweiter Heimsieg, zweite Mal Spektakel, zweite Mal 5 Tore gesehen. Überragendes Spiel der Stuttgarter und die Freiburger, innerhalb von 13 Minuten war das Spiel gelaufen, ne?
Ja, wobei losgelegt wie die Feuerwehr, die Freiburger.
Richtig, ja.
Die ersten 5, 6, 7 Minuten dachte ich mir, ui, die meinen es heute richtig ernst. Wirklich auch mit dem ein oder anderen Abschluss gefährlich. Vielleicht kann man das auch so formulieren, dass die Stuttgarter ziemlich glücklich die Anfangsphase überstanden haben, oder?
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also wer weiß, hätte wenn und aber, wenn da das 1:0 für die Freiburger fällt. Die letzten Spiele auch sind sie auch immer in Führung gegangen in Stuttgart. Dann haben sie ja auch alle gewonnen, die letzten Spiele gegen den VfB. Kann das alles ganz anders laufen. Aber ja, wie dann die Tore fallen, die der VfB erzielt. Alle super schön rausgespielt, schnelles Umschaltspiel. Aber die Freiburger Defensive, die da teilweise waren ja 2 Angriffe über die linke Seite von Cedilha, wie die da zustande kamen. Einmal war es Führig, der komplett alleine dann, glaube ich, in den 16er ziehen kann und einen schönen Schlenzer ansetzen konnte. Der zweite war Ito, glaube ich, der eine schöne Flanke schlagen konnte, ohne angegriffen zu werden. Kennt man so von den Freiburgern eigentlich auch nicht, ne? So weit vom Mann weg, gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, und dass der VfB momentan einen kleinen Lauf hat, hat man, glaube ich, bei dem Spiel gesehen, ne?
Ja, also es war komisch zu sehen, wie die Freiburger letztendlich ab der 8. Minute letztendlich eigentlich nur passiv am Spiel teilgenommen haben. Die Räume, beide Treffer von Führig sind die besten Beispiele, glaube ich, für die Passivität der Freiburger. In keinen Zweikampf reingekommen, viel zu viel Platz gelassen, die Tore viel zu einfach gefallen. Klar, hast natürlich jetzt im Moment auch mit Guirassy jemanden, der einen absoluten Lauf hat. Meine sogar Saisontor 4 und 5, oder?
Ich meine auch. Ich glaube
ja.
Auch.
Ja. Wir haben ja ein paar jetzt in der Liga mittlerweile, die Harry Kane unter Druck setzen. Boniface, Guirassy. Ja.
Richtig. Behrens.
Wind, Behrens. Ja, es sind einige dabei. Da muss er sich noch strecken, Harry.
Ja.
Aber zurück zum Spiel. Aber es war sehr ungewöhnlich, eben auch zu sehen, wie die Freiburger wirklich an dem Spiel eigentlich gar nicht mehr wirklich teilgenommen haben. Es war dann, das Spiel war nach dem 3:0, war es dann durch, weil selbst in der zweiten Halbzeit, vielleicht mit viel Wohlwollen in der ersten Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit, nochmal so ein kleines Aufbäumen, aber spätestens durch das zweite Tor von Führig war das auch im Keim erstickt und am Ende des Tages ein hoch verdienter Sieg des VfB. Und ja, wer hätte das vor der Saison gedacht? Weil ich glaube, das sind genau die Spiele zu Hause, die dir dann ein Stück weit auch den Drive geben für die folgenden Wochen. Glaube ich, aus VfB-Sicht ein bisschen schade, dass jetzt die Länderspielpause kommt, weil du in einem richtig, richtig guten Rhythmus bist oder warst. Aber am Ende des Tages für die Freiburger geht es jetzt auch so. Hast die Länderspielpause, jetzt kannst du dich wieder sammeln. Und dann hast, das Topspiel schlechthin in den nächsten Wochen vor den Füßen, nämlich der BVB kommt, oder?
Kommt der BVB direkt nach der Länderspielpause? Nee, nicht nach der Länderspielpause, ne?
Nee?
Nee, erst der BVB hat ja muss ja nach Freiburg. Der VfB muss nach. Ach so, okay.
Wir wären beim Freiburg, Entschuldigung.
Genau.
Der SC Freiburg hat die Top-Aufgabe schlechthin vor den Füßen.
Genau, der VfB muss zu den angeschlagenen Mainzern. Ja, der VfB jetzt 2 Spiele schon zu Hause 0 gespielt. In der ganzen letzten Saison haben sie es das 2-mal geschafft, 0 zu spielen. Also die Defensive steht auch und unter Sebastian Hoeneß seit Amtsantritt zu Hause noch kein Spiel verloren. Also. Es läuft momentan beim VfB.
Läuft.
Meinst du, Guirassy, da passiert noch was oder bleibt er?
Aber wenn, dann ist ja jetzt nur noch Saudi-Arabien.
Deswegen.
Nee, dafür ist der Name wahrscheinlich noch nicht klangvoll genug. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Okay.
Und ich würde allen Managern in Europa raten, sich ein Beispiel an Max Eberl zu nehmen, der einfach gesagt hat, sobald die Vorwahl oder Ländervorwahl Saudi-Arabien am Handy erscheint, einfach nicht abheben.
Genau. Gut, lass uns weitermachen mit dem, Topspiel war es nicht, TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg. Am Ende steht ein überraschender 3:1 Heimsieg der TSG gegen die Wolfsburger, die zuletzt ja mit 2 Siegen gestartet waren. Erste Halbzeit, die Wolfsburger, eigentlich die bessere Mannschaft, besser ins Spiel gekommen, gehen auch 1:0 in Führung durch Thomas. Und in der zweiten Halbzeit hat dann die Mannschaft von Niko Kovac ja, das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, ein bisschen schleifen lassen, nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Und am Ende war es dann der eingewechselte Robert Skov, der da die Hoffenheimer auf die Siegestraße gebracht hat.
Ja, Wendepunkt und bester Mann am Platz, würde ich behaupten, oder? Skov.
Ja.
Skov, wie man Skov auch immer.
Ja.
Sagen will, aber im Grunde genommen, wie sagen wir das jetzt mal, ganz freundlich. Also zum einen ist es natürlich so, wenn du Samstagnachmittag die Fußball-Bundesliga-Konferenz guckst, dann war es mit Sicherheit das Spiel, was am wenigsten Aufmerksamkeit bekam. Wenig verwunderlich, glaube ich, aufgrund der Reichweite beider Vereine. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist letztendlich Hoffenheim und Wolfsburg. Irgendwo zwei Mannschaften, die ziemlich viel Potenzial in ihren eigenen Reihen besitzen. Ich glaube, so kann man das definitiv auch sagen. Speziell nach den ersten beiden Spielen, wo du es hin und wieder in bestimmten Phasen der Spiele oder eben auch beim VfL Wolfsburg vor allem auch gesehen hast, hey, wenn du einmal in so einen Lauf kommst, wenn sich das alles dann auch nochmal im Laufe der nächsten Wochen auch ein bisschen besser einspielt, dann hast du da eine Mannschaft, die durchaus für die Überraschung sorgen kann, auch bei den Top-Teams. Und am Ende des Tages war es aber auch wahrscheinlich das Spiel am Samstagnachmittag, was geprägt war von vielen Fehlern im Aufbauspiel, im Mittelfeld, wenig Torszenen, glaube ich auch. So kann man auch definitiv sagen, im Vergleich zu allen anderen Spielen, die parallel liefen oder davor oder danach. Und vom Spielerischen her eigentlich, ja, schon ein Stück weit enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von beiden Mannschaften erwartet habe. Und klar, und dann kam Skov ins Spiel und hat letztendlich dann das Spiel dann ja ein Stück weit zugunsten der Hoffenheim entschieden. Mhm. Und für mich einfach ein Spiel, wo ich ein bisschen enttäuscht bin von den Wolfsburg, aufgrund der zweiten Halbzeit vor allem. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, die Hoffenheimer dann eine zweite Halbzeit hingelegt, wo man ansatzweise dann immer wieder auch das Potenzial gesehen hat. Aber es war kein gutes Fußball.
War kein gutes Spiel. Am Ende stehen 3 Punkte. Beide Mannschaften, aber beide vor allem, haben über 120 Kilometer abgerissen. Das waren mit die Topwerte am Wochenende. Ja, und die Hoffenheimer waren ja auch nochmal, um darauf zurückzukommen, auch nochmal am Transfermarkt tätig. Haben da auch nochmal knapp 25 Millionen in die Hand genommen. Anton Stach haben sie jetzt doch noch aus Mainz geholt. Und auch gerade für die Offensive, auch wahrscheinlich auch mit Hinblick auf die nächsten Jahre, Berisha verpflichtet, 13,5 Millionen, auch nochmal eine Stange Geld. Also ja, wenn ich mir da so die Aufstellung jetzt vom Wochenende auch wieder angucke, das war schon von den Namen her für eine Bundesliga schon eine richtig gute Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Ne? Defensiv haben sich jetzt bei dem Spiel auch zusammengerissen. Da war ja die letzten 2 Wochen hat Materazzo da ja schon oft den Finger in die Wunde gelegt. Katastrophal, was sie da in der Verteidigung gezeigt haben. Fing ja auch dann wieder nach dem 0:1 so an, wo Burg sich da ziemlich bescheiden angestellt hat. Gegen Wind war es ja, der da das 1:0 für Thomas eingeleitet hatte. Aber hat dann hinterher seinen Fehler wieder gut gemacht, kurz vor der Halbzeit, wo er da in bester Mittelstürmermanier einfach den Fuß hingehalten hat, nach einer Vorlage von, ich meine, von Wekos war es. Ja, und dann war es dann halt Skov, der dann dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat zum Ende. Gut reingekommen, 2-mal nach Rückstand jetzt gepunktet, die TSG Hoffenheim, spricht auch für die Moral im Team. Ne? Also da scheint es momentan auch zu stimmen. Wo es momentan auch mehr als stimmt, Fabi, der Carsten hat mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, also die Mannschaft muss wohl sowas von gefestigt sein, so Bock haben und jeder muss da wirklich gut mit jedem können, ist natürlich, stand jetzt auch immer gut, wenn es läuft, ne? Und der Erfolg heilt alle, wie sagt man, heilt alle Wunden. Die Leverkusener, nach einer ziemlich bescheidenen ersten Halbzeit, wo sie noch so ein bisschen auf ja, Granit gebissen haben bei den Darmstädtern, waren zwar spielbestimmt, aber haben da nicht so wirklich die Lücke in der Defensive gefunden. Gewinnen am Ende mehr als deutlich wieder 5:1 gegen die Darmstädter, hätte dann zum Ende auch wieder deutlich höher ausfallen können.
Ja, und tut mir auch wirklich leid, dass man es, glaube ich, bei dem Spiel wirklich kurz machen kann. Also eine Sache ist mir aufgefallen, Falls es irgendjemand in Fußball Deutschland gibt, der Boniface einen Vorwurf macht, bei dem ersten Tor den Ball nicht jetzt auszuspielen. Ich fand es okay, dass er weiterspielt, definitiv, oder?
Also ich habe mir die Szene auch angeguckt. Die sind sich nicht mit der Köppe voreinander gelaufen, die sind einfach nur gegeneinander vom Oberkörper her. Nein.
Nee,
Nein,
genau.
überhaupt nicht.
Macht dann das 1-0. Auch in einer Art und Weise, wo man wirklich sagt, das machst du dann, wenn du halt einfach einen Lauf hast, das Selbstvertrauen auch hast. Ich glaube, eins bei Boniface muss man sagen, gab ja die letzten ein, zwei Wochen immer wieder jemanden, der ja, das noch nicht so wirklich glauben konnte, dass es ein Top-Stürmer oder ein Top-Transfer ist, wenn man ihm ja so ein bisschen das Technische abgesprochen hat. Ja, in der einen oder anderen Situation ist es so. Trotzdem glaube ich immer als ja, in der Position, in der er spielt, muss er nicht der Spielmacher oder der allerbeste Fußballer sein, solange er seine Dinger reinmacht. Und das macht er im Moment in beeindruckender Art und Weise. Die Darmstädter kommen so in eine Standardsituation zurück ins Spiel. Aber zu keiner Phase in dem Spiel gab es auch nur ansatzweise irgendwo einen Indiz dafür, dass die Leverkusener da nicht mit 3 Punkten nach Hause gehen. Und in der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied einfach offensichtlich und die Leverkusener mit all ihrer Power, Speed und Klasse, die sie im Moment haben, spielen das souverän runter und können vielleicht sogar noch ein, zwei Türchen mehr schießen.
Ja, 25 Torabschlüsse, sagt glaube ich alles, ne? 72% Ballbesitz. Ja, aber die Leverkusen auch, wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, ne? Also wirken mehr als reif. Ne? Die Struktur haben sie beibehalten, dann den Gegner haben sich schön zurechtgelegt und dann war es dann soweit und dann ja, hat das Unheil für die Darmstädter seinen Lauf genommen. Haben sich nicht verrückt machen lassen von dem 1-1. Ich habe es dem Carsten auch gesagt in der letzten Saison, da hätten sie sich wahrscheinlich dann auch zu einem Unentschieden dann nur noch bei so einem Spiel gemogelt. Aber da braucht man, glaube ich, in dieser Saison sich keine Sorgen machen, wenn man Bayern 04-Fan ist. Da können wir
Ja.
uns, glaube ich, nach der Länderspielpause auf ein richtig, richtig geiles Spiel dann in München freuen.
Ja, hundertprozentig. Ein schönes Spiel am Freitagabend.
Also für alle, die noch nicht DAZN haben, zulegen. So, Niklas Füllkrug ist weg. Das hat die Bremer aber nicht davon abgehalten, eine Reaktion zu zeigen nach den letzten beiden Wochen. 4:0 gewinnen die Bremer am Ende. Doch schon etwas überraschend, deutlich gegen Mainz, die ja auch so ihre Probleme haben, jetzt nach 3 Spielen erst einen Punkt geholt. Ein richtig guter Auftritt der Bremer Mannschaft.
Ja, völlig beflügelt vom Füllkrug-Abgang. Nein, Spaß beiseite.
Sah so aus, phasenweise, ne? Also.
Also ich glaube, für Bremen ist natürlich auch eine Mannschaft, wo es mit Sicherheit jetzt am Samstag so war, dass sie mit dem frühen Elfmeter, berechtigten Elfmeter auch wirklich sehr gut ins Spiel gestartet sind. Also das ist, glaube ich, dann so eine gewisse Sicherheit, die die Truppe dann auch braucht an so einem Samstagnachmittag. Nach den bisherigen Auftritten und dann kommst du natürlich richtig gut ins Spiel. Was die Bremer dann gemacht haben, ist vor allem ihre Umschaltsituationen oder Kontersituationen halt einfach sehr, sehr gut auszuspielen. Teilweise war ich überrascht, weil ich glaube, ja, dass das Ergebnis sogar noch höher hätte ausfallen können, wenn die Bremer konsequenter gewesen wären im Abschluss. Waren sie nicht am Ende des Tages Stay Bittencourt und ja, wie spricht man ihn aus? Neymar letztendlich sorgen für den 4-0-Endstand, an dem es überhaupt nichts zu rütteln gibt, ob verdient, unverdient, glücklich, überhaupt nicht. Die Bremer waren einfach an dem Samstagnachmittag die paar deutlich bessere Mannschaft. Mainz enttäuschend
Ja, Bo Svensson,
in fast jeglicher Hinsicht.
Bo Svensson hat es jetzt auch gesagt, der zweite Spiel, wo es wirklich ein erschreckender Auftritt war. Erstes Spiel war ja bei Union Berlin, da sind sie ja auch unter die Räder gekommen. Letzte Woche gegen Frankfurt ging es ja dann noch. Da haben sie ja kurz vor Schluss dann das Tor da einschenken lassen. Aber er sagte auch, keine Mentalität gezeigt. Alle reden davon, aber selbst nicht auf den Platz gebracht, nicht in die Zweikämpfe gekommen. Riesenräume im Umschaltspiel für die Bremer gelassen. Also das war echt erschreckend. Wer da auch bei den Bremern immer wieder Ankurbler war, war für mich der beste Mann bei den Bremern, Romano Schmid. Immer wieder Antreiber im Mittelfeld, schön die ganzen Angriffe eingeleitet, leider nicht seine gute Leistung im Tor gekrönt, hatte da die Riesenchance schon zur Halbzeit, wo er den Ball frei vom Tor in bester Mario-Gomez-Manier noch verstolpert und drüber schießt. Ja, und dann hinterher die Aus. Nach dem 2:0 hatte man echt das Gefühl, dass bei den Mainzern irgendwie der Stecker gezogen war. Da ging
Wobei
dann,
eine Frage
ja.
habe ich noch, die mir auffiel, weil ich habe mir die Wiederholung so oft angeguckt. Bei dem 3:0 von Bittencourt, die Vorarbeit von
Wollte er
Neymar,
schießen.
wollte ich gerade sagen, im Leben wollte der den Ball nie so rüberlegen. Also in so vielen Zeitlupen dachte ich mir, der wollte ins lange Eck abschießen und der Ball kam irgendwie perfekt
Ja, und er kann
für
ja noch.
Bittencourt rüber.
Er kann ja noch froh sein, dass er den nicht richtig mit Spann geschossen hat, denn wer hätte Bittencourt da auch nicht mal reinrutschen können? Das war ja so eine Mischung zwischen halber Schuss und halber Pass, ne? Also,
Ja, absolut.
nee, das war nicht so gewollt, aber gut, das haben die Bremer dann und Bittencourt dann auch halt noch mitgenommen, ne? Ja, der erhoffte Befreiungsschlag ist den Bremern auf jeden Fall geglückt, ja, und die Mainzer, ja, die Länderspielpause zur richtigen Zeit kommt, ist dann halt die Frage. Ajorg, das Fehlen hat man vorne, glaube ich, auch gemerkt. Weil abschlussmäßig kam da von Mainz dann auch nicht wirklich viel.
Na, es war zu wenig. Also definitiv. Und jetzt stehst du auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand mit einem Punkt nach 3 Spielen. Ja, und ich sag's immer wieder, es ist immer dieser Pool irgendwo zwischen 16 und 10, 11 der Tabelle, wie sie gegenseitig die Punkte nehmen. Bremen ist ein Gegner der Mainzer, wo sie mit Sicherheit auch sich mehr ausrechnen dürfen, müssen. Ja, und jetzt musst du langsam anfangen zu punkten.
Ja, nach der Pause. Ja, kommt es dann zum Duell mit den Schwaben aus Stuttgart. Lass uns zum letzten Spiel kommen. Dann sind wir sogar fast schon durch, bis auf die Bayern. Die anderen Bayern, Fabi, der FCA, zweimal geführt am
Oh.
Ende. 2:2 gegen den VfL Bochum. Und die Bochumer, Manuel Riemann, war hinterher ziemlich angepisst. Der sagte auch, wie kann man hier nur 2:2 spielen und nicht gewinnen? Glücklicher Punktgewinn für die Augsburger.
Zu Recht, weil der VfL die spielbestimmende Mannschaft war, mehr vom Spiel hatte, das Spiel komplett im Griff hatte und jedes Mal gefühlt, wenn der VfL eine seiner großen Chancen versiebt hat, fiel im Gegenzug der Treffer für die Augsburger. Was man sagen muss, zwei ja, Megatore von Asano, die du ja technisch erstmal so verwerten musst, dass am Ende dabei auch letztendlich was bei rauskommt. Viel zu wenig für den VfL. Die Augsburger, ja, das ist genau das, was ich immer wieder sage, ist, du schaust in die Mannschaft rein, du hast den einen oder anderen Spieler, der definitiv auch den Unterschied ausmachen kann. Also in diesen Like-by-Like-Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe. Ja, aber welches System, was ist der Ansatz? Spielerisch einfach auch nicht gut. Und ja, mir gefällt es überhaupt nicht, ja, bei den Augsburgern, um ganz ehrlich zu sein. Und für die Bochumer tut es mir einfach leid, dass sie sich einfach nicht für den Einsatz belohnen können, in dem Sinne, dass sie halt vor allem in der Defensive nach hinten teilweise, so ehrlich muss man auch sein, katastrophal auftreten. Also da bist du zu weit weg vom Mann, du schaltest zu langsam, du kommst gar nicht erst in die Situation rein, die Zweikampfführung und da brauchst du dich nicht wundern, dass du schon wieder, wie viele Gegentore haben sie schon mittlerweile? Auch wieder über 10 wahrscheinlich,
Ja,
oder?
fünf in Stuttgart, dann hast du in Dortmund eins, ne?
3:8.
Ja, das sagt
Ja, es sind halt einfach zu viele Gegentore und das ist einfach schade.
Ja. Aber du hast den FCA gerade angesprochen, also da erwarte ich mir gerade als Heimmannschaft, wir kennen die Augsburger ja noch zu besseren Zeiten, wo sie zu Hause wirklich attackiert haben, den Gegner gestresst haben. Aber wenn ich gegen eine Mannschaft wie den VfL Bochum, wo es ja wirklich gegen den direkten Konkurrenten geht, wo man ja von den vermeintlichen, auch wenn es erst der dritte Spieltag ist, 6-Punkte-Spiel reden kann, ne, gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, da muss ich doch deutlich mit mal breiterem Brust auftreten. Die haben in Bochum mal das Spiel überlassen. Ob sie ja nur auf Konter spielen wollten, das weiß ich nicht. Also das kann ja auch nicht der Ansatz sein eigentlich, ne?
Nee, das ist ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, was du halt einfach gewinnen musst. Und
Richtig, ja.
ja, beide Mannschaften, die Augsburger im Spiel nach vorne und die Bochumer, vor allem in der Defensive, lassen halt einiges vermissen. Ist auch urkomisch, wenn du dir die Tabelle anschaust, wie viele Mannschaften es gibt, die mittlerweile schon nahe der 10 Gegentore sind. Also du hast die Gladbacher, die Mainzer, die Darmstädter, die Bochumer, die Augsburger. Nach 3 Spielen, das ist schon ein Tick zu viel, meines
Ja,
Erachtens.
wo wir wieder auch bei der Qualität der Abwehrspieler wären allgemein, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, und die Augsburger jetzt aus den letzten 15 Spielen nur einen Sieg geholt. Also, puh, Da haben sie letztes Jahr ja schon Glück gehabt, aber da sollten sie auch schleunigst zusehen, dass sie da auch mal wieder einen Dreier irgendwann mal einfahren, ne?
Ja gut, jetzt sind 3 Spieltage vorbei, jetzt hat man noch nicht das Damoklesschwert über
Ah, da haben
irgendeine
wir es schon am
Anderweite.
dritten Spieltag. Ja, ist richtig, aber
Ja,
dann kommst du
fallen
nach.
lassen.
Aber ich sag mal,
Ja.
nach der Länderspielpause kannst du in Leipzig natürlich dann auch wieder gehörig unter die Räder
Uff.
kommen, ne? Beim
Das
jetzigen
stimmt,
Stand.
ja.
Deswegen. Naja. Gut, wie wollen wir weitermachen, Fabi? Wollen wir noch
Es
erstmal
gibt ja nur
hockey?
noch ein Spiel, oder?
Ja, es gibt noch das Bayern-Spiel, richtig.
Hättest du es jetzt vergessen?
Ich wollte das unter den Teppich kehren. Nein, Spaß beiseite. Nach zuletzt fünf. Nee, wie waren zuletzt? Die letzten 5 Spiele. Die Bayern nicht dreifach gepunktet gegen die Gladbacher, ne? 2 Niederlagen, 3 Unentschieden, glaube ich, standen zuletzt. Aber dieses Wochenende hat es ja dann gereicht zu einem knappen Sieg. Aber gerade in der zweiten Halbzeit war es ja schon eine Machtdemonstration der Bayern.
Ja, also es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, weil meines Erachtens auch die erste Halbzeit, die Bayern zwar noch nicht, ja, so, wie sagt man da, zielstrebig, aber vor allem im letzten Drittel des Spielfelds waren, aber trotzdem sehr spielbestimmt. Dann bekommst du natürlich wieder mal durch eine Standardsituation den Gegentreffer und läufst einem 0-1 hinterher. Die Gladbach hat dann danach sogar noch ein, zwei bessere Chancen, eine davon richtig gut, wo Ulreich abwehrt. Aber zweite Halbzeit, ja, das war eins seit langer Zeit mal wieder wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt der Bayern. Viel Kontrolle übers Spiel, Tempo, die Situationen auch, wie sie rausgespielt wurden, ja, wirklich sehr stark. Und da merkst du dann halt einfach auch, was in der Mannschaft für eine Qualität steckt, wenn sie es ausspielen. Die Gladbach hat dann auch den Fehler gemacht, meines Erachtens, wirklich nur noch den Bus zu parken. Ist dann auch, glaube ich, für einen neutralen Zuschauer, glaube ich, immer gar nicht so ja, attraktiv anzugucken. Und am Ende des Tages, summa summarum, sehr verdient die 3 Punkte mitgenommen. Gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Nee. Positiv vielleicht bei den Gladbachern, auch wenn sie jetzt verloren haben, war längst nicht so eine Darbietung wie im letzten Spiel gegen die Leverkusener. Also haben alles reingeworfen in den Zweikämpfen, gerade in der ersten Halbzeit, sehr präsent gewesen. Ging dann ja auch sogar durch Itakura nach einer Ecke mit 1-0 in Führung. Kurz danach die Riesenchance. Ich hatte echt gedacht, das wäre noch die Wiederholung vom letzten Jahr gewesen. Da wurde die Ecke ja damals auch so kurz ausgeführt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Hofmann war es da, glaube ich, damals, der da aus gleicher Situation da getroffen hatte, ne? Auf den kurzen Pfosten.
Ich glaube schon, ja.
Aber danach, du hast es angesprochen, die Bayern mindestens 2, 3 Gänge hochgeschaltet. Leroy Sané, absoluter Aktivposten bei dem Spiel. Ja, und am Ende verdient gewonnen. Tell auch super eingewechselt, Tor gemacht. Ja. Nur Harry Kane hat nicht getroffen, Fabi.
Ja, muss er ja auch nicht, weil ich glaube, in so einem Spiel hat er andere Aufgaben, die er dann erfüllen muss. Dann eben auch den einen oder anderen Spieler auf sich zu ziehen, die Räume zu machen. Und dass er nicht in jedem Spiel treffen kann, ist okay. Ich glaube, in Summe es dauert halt einfach auch noch ein paar Wochen, bis er da wirklich hundertprozentig integriert ist und die Jungs verstanden haben, was sie da für einen Typen vorne drinstehen haben. Trotzdem lässt sich tief fallen, ist aktiv im Spiel mit dabei. Also da gibt es, glaube ich, kein Grund zur Sorge.
Nein, richtig. Noch ein kleines Fazit nach den 3 Spielen zu den Gladbachern, Fabi. Starten mit dem Punkt in Augsburg, wo vielleicht, ja, es war glücklich oder vielleicht wäre auch ein Sieg drin gewesen, aber dann hast du halt die Bayern gehabt und hast halt Leverkusen gehabt. Kann man mit dem Punkt zufrieden sein, letztendlich nach 3 Spielen, im Hinblick auf die letzte Saison? Die Art und Weise, viele Abgänge, Kaderumbruch, also da mit mehr Punkten jetzt gerechnet zu haben, wäre, glaube ich, zu optimistisch gewesen, oder?
Ah, ich weiß nicht. Ich glaube so, dass der ein oder andere mit 4 Punkten gerechnet hat, mit dem Sieg in Augsburg und einem Punkt in einem der beiden Heimspiele. Gehst mit einem Punkt raus, mit einem schrecklichen Torverhältnis aus Gladbacher Sicht und kannst jetzt schleunigst anfangen, wie gesagt, zu punkten.
Ja.
Weil ansonsten läufst du da von Anfang an eben auch der Musik hinterher.
Ja, nach der Länderspielpause geht es dann nach Darmstadt sonntags. Wenn du da mal dreifach punktest, auswärts stark waren die Gladbacher letztes Jahr auch schon nicht, aber dann sieht es einigermaßen gut aus. Was vielleicht noch positiv hervorzuheben ist, Omlin wird sich ja wahrscheinlich einer Schulter-OP unterziehen müssen. Jetzt am Wochenende Moritz Nikolas richtig gutes Spiel gemacht, ein paar Mal stark gehalten. Ich glaube, das ist positiv hervorzuheben, dass die Gladbacher sich auf der Position dann nicht unbedingt Gedanken machen müssen mit dem jungen Torwart.
Nee, aber es war auch ein Torwartspiel, weil du natürlich auch
Ja,
die, du
ja.
bist richtig warm geschossen worden. Hat dann ja auch eine Aktion gegen Gnabry, die dann auch noch klappt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann, wenn man ehrlich ist. Gnabry köpft ihn an die Schulter. Und das sind dann halt alles so Dinge, wie sich dann über 90 Minuten dann letztendlich natürlich auf oder motivieren. Und er hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Also da braucht sich, glaube ich, keiner Sorgen machen.
Nee, denke ich auch. Gut, dann lass uns auch noch kurz unsere Gewinner des Spieltages einmal kurz präsentieren, wen wir da haben.
Gar nicht so einfach.
Also ich hatte mir zwei Spieler eigentlich rausgesucht. Ja, einmal Robert Skov und einmal bei den Bremern hatte ich für mich Romano Schmid rausgepickt.
Also bei mir war Gewinner des Spieltags die Leverkusener, weil sie die Tabellenspitze übernommen haben und nach wie vor den meisten Spaß bereiten beim Zugucken. Und vielleicht aufgrund seines Tors und der bisher gezeigten Leistungen, weil ich einfach finde, dass es ein richtig, richtig guter Kicker ist, Xavi Simmons von Leipzig.
Ach, Xavi Simmons, komm, denn bevor wir mit der Champions League weitermachen, Fabi, wir müssen auf jeden Fall noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich die Auswertung habe, über das Kicker-Manager-Spiel sprechen. Denn das
Na,
war.
nur weil du Erster bist.
Ich bin Erster, aber dieses Wochenende, wo habe ich das denn jetzt aufgeschrieben? Ich habe es mir heute alles noch rausgeschrieben. Also bei dem Spieltag hast du und der Carsten richtig fett gepunktet. Also der Carsten bei dem Spieltag sage und schreibe 103 Punkte. Also er hatte natürlich das Glück, hat beim letzten Mal dann auf uns gehört, auch mal seine guten Spieler in die erste Elf beordert. Ja, Führich, Guirassy, Boniface, gut, alle über 20 Punkte geholt. 103 Punkte am Ende, Spieltagssieg bei uns in der Liga. Glückwunsch geht raus auf jeden Fall an Carsten. Aber bei dir, Fabi, sah, glaube ich, jetzt bei diesem Spieltag mit 85 Punkten auch nicht so schlecht aus, ne?
Ja, war nicht so schlecht. Allerdings tatsächlich hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Sabitzer. Der ist auch nur mit 6 Punkten. Habe ich übrigens hier beim Fantasy Manager
Ja.
eine ganze Woche gefeiert daran, möglichst viele Dortmunder in die erste Elf, Transfer an Transfer. Weil ich wusste, Freitagabend, das gibt ein Feuerwerk im Signal Iduna Park und was kam dabei raus? Pustekuchen, bin zurückgefallen.
Minuspunkte, ja.
Ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber Palacios war bei mir noch gut mit 14 Punkten.
Richtig, genau. Ja.
Also es
Ja.
war okay,
War
war
ein guter
okay.
Spieltag und für die meisten, die Boniface in der Mannschaft haben, der sichert natürlich momentan seit 3 Wochen ordentlich Punkte. Selbst Sören hat jetzt bei dem Spieltag 71 Punkte geholt. Da war es dann natürlich der Bombenauftritt von Asano noch, hat ihm 21 Punkte eingebracht. Ja, und Silas hat auch 9 Punkte beim Sören mit eingespielt. Und wo wir gerade von Simmons gesprochen haben, hat bei mir 18 Punkte noch gemacht.
Das ist.
Deswegen alles gut gelaufen. Aber jetzt, Fabi, es geht wieder los Mitte September nach der Länderspielpause und dem Topspiel gegen Leverkusen. Endlich wieder Champions League, die Gruppenauslosung am letzten Donnerstag gewesen. Und der FC Bayern wurde gezogen direkt in Gruppe A. Was halten wir von der Auslosung für die Bayern?
Ja, du musst weiterkommen. Also Manchester United, ja, eine Mannschaft, die, glaube ich, die letzte Zeit noch viel mehr vom Namen anstatt der gezeigten Leistungen gelebt hat. Ich glaube, das darf man so sagen. Trotzdem natürlich letztes Jahr irgendwo verdient in die Champions League eingezogen, aber es ist auch eine englische Mannschaft, die du schlagen kannst und musst als FC Bayern München. Kopenhagen mit sehr viel Respekt und Demut auch rangehen an die Mannschaft, vor allem auswärts. Das ist ein richtig kleiner Hexenkessel.
Noch nie
Aber
gegen
gibt es
gespielt, die
auch.
Bayern, ne?
Nee, aber da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da
Nein.
musst du deine 6 Punkte holen. Und Galatasaray, also gespickt mit wirklich dem einen oder anderen ja, klangvollen Namen. Aber auch hier musst du als Gewinner vom Platz gehen und alles andere als ein Weiterkommen ist inakzeptabel und würde auch nicht so kommen, denke ich.
Ja. Ja, für unsere türkischen Freunde mit Sicherheit auch ein schönes Spielchen dann in München. Ne? Wird wahrscheinlich dann sich auch reichlich um Karten gekümmert werden.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja, dann waren so ein paar Gruppen dabei, Fabi. Da kann kristallisiert sich für mich zumindest nicht so wirklich ein Favorit raus. Jetzt mal ganz schnell im Schnelldurchlauf vielleicht, kannst du ja mal deine Meinung mit abgeben. B, Arsenal, Eindhoven, Lens und Sevilla ist für mich so eine wirklich komplett ausgeglichene Gruppe, wobei Arsenal vielleicht so ein bisschen favorisiert ist.
Also Arsenal geht definitiv bei mir als Top-Favorit rein. Sevilla ist eine Mannschaft, die bei mir im Moment ja eher als Vierter durchgehen wird, weil die auch in der Liga teilweise wirklich einen katastrophalen Eindruck hinterlassen. Und dann hast du eben noch Lens und die PSV, die dann letztendlich wahrscheinlich den zweiten Platz unter sich ausmachen. Aber Sevilla wird in der Gruppe keine große Rolle spielen, glaube ich.
Aber beim FC Sevilla kommt es auf jeden Fall nochmal zum Comeback der Legende. Gerade gelesen, Sergio Ramos kehrt zu seinem Ausbildungsclub zurück. 37, 38 Jahre jetzt und nochmal Champions League. Auch eine schöne Geschichte. Die Unioner, erstes Mal Champions League und kann man, glaube ich, nur beglückwünschen zu den Spielen beziehungsweise zu den Mannschaften, die sie da haben, zugelost bekommen.
Ja, natürlich. Du bekommst Real Madrid. Du darfst einmal im Bernabeu auflaufen. Ja, ich glaube, das erfüllt eigentlich schon alle Wünsche und Träume, die man haben kann, wenn man sich dafür qualifiziert. Auch für die Fans in Madrid. Wahnsinn. Dazu hast du noch Braga und Neapel. Also ja, natürlich drückt man die Daumen. Und meines Erachtens muss Union dann eben jetzt auch zeigen, dass sie eine Top-Mannschaft in der Bundesliga sind.
Mhm. Ja, alle Spiele im Olympiastadion. Und wird wahrscheinlich auch alles ausverkauft sein. Ja, und ein dritter Platz ist da, glaube ich, gar nicht mal so abwegig.
Musst du kämpfen, deine Heimspiele entsprechend bestreiten. Aber ich glaube, alles andere als der dritte Platz wäre auch wirklich eine Überraschung.
Mhm.
Eine
große Überraschung. Dann springen wir mal schnell durch. Benfica, Inter, Salzburg, Sebastian. Gruppe D auch wieder so eine Gruppe, wo Inter, glaube ich, als klarer Favorit reingeht. Und dahinter ja ist dann die Tagesform abhängig, wobei Benfica vielleicht sogar noch vor Salzburg, ne?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja, komm, dann haben wir noch Celtic, Atletico, Lazio, Feyenoord.
Ja, Atletico muss als Erster durchgehen. Lazio macht im Moment gerade ja auch nicht den besten Eindruck in der Serie A. Feyenoord kann ich zu schlecht einschätzen. Und Celtic, ich würde sie denn gönnen, tatsächlich. Aber ich glaube, Lazio und Atletico werden in der Gruppe durchgehen.
So, und dann kommen wir zur dritten deutschen Mannschaft und mit der absoluten Hammergruppe. Schlechter hätte es, glaube ich, nicht laufen können, gerade weil Top 4 auch noch Newcastle mit drin war. Der BVB trifft auf den AC Mailand, PSG und Newcastle. Ich habe zu meinem Bekannten bei der Auslosung gesagt, dann war es das im Dezember mit internationalem Fußball für den BVB. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst, Fabi?
Nee, so schwarz male ich nicht, weil wenn die Dortmunder wieder in die Spur kommen und das sind die Abende, wenn das Flutlicht angeht, dann ist durchaus auch vor allem zu Hause gegen alle drei Mannschaften was drin. Und ich bin da optimistisch, dass sie da auch ein Wörtchen mitreden werden, wie es dann am Ende kommt. Werden wir sehen, aber zu Hause vor allem darf man die Dortmunder nicht unterschätzen.
Okay, wir sprechen uns dann Ende Dezember oder Mitte Dezember dann wieder. Ja, danach andere Gruppe, Gruppe G. Die Leipziger gehen, ja, eigentlich glaube ich mit als zweiter Top-Favorit in der Gruppe mit durch, mit Man City, den Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad. Sollte auf jeden Fall ein Weiterkommen ins Achtelfinale Pflicht sein für die Leipziger.
Ja gut, also wenn du in der Gruppe nicht ins Achtelfinale weiterkommst, dann scheidest du am besten als Vierter aus, weil du es dann eben auch nicht verdient hast. Machen wir es kurz. City lacht sich kaputt für die Gruppe. Leipzig kommt als Zweiter runter.
Ja, und dann haben wir noch in Hamburg haben wir die Champions League dieses Jahr auch noch vertreten. Schachtel Donetsk bestreitet da ja seine Heimspiele. Porto, Barca und Royal Antwerpen.
Ja gut, dann Barca wird als Erster durchgehen. Irgendwie vom Gefühl her auch dieses Jahr nicht die Bombengruppen, wie wir sie die letzten Jahre hatten, fand ich. Weil du immer zwei richtige Top-Spiele, wo du auch als neutraler Fan entgegengefiebert hast. Aber hier, ja, Porto, Barca. Schachter wird sich zeigen. Ist immer ein ganz unangenehmer Gegner, glaube ich, weil man nicht so gut einschätzen kann. Und von daher drücken wir Marc van Bommel mal die Daumen, dass er sechs schöne Fußballabende mit Antwerpen verbringen darf in dieser Champions League-Saison.
Ja, richtig gut. Champions League haben wir durch. Komm, dann machen wir, runden wir die Sache noch ab. Europa League-Auslosung, die Freiburger, West Ham, Olympiakos und Baka Topala. war, glaube ich, Aserbaidschan, wenn ich da richtig informiert bin. Aber auch eine schöne Gruppe für die Freiburger, ne? West Ham geht da, glaube ich, als Favorit in die Gruppe rein. Und alles ja. andere.
Alles andere ist für uns so unbekannt, aber klingt danach, dass man durchaus Chancen hat, weiterzukommen. Und das erwarten wir auch von den Freiburgern dieses Jahr, oder?
Erwarten wir genauso auch von Leverkusen, wo mir in der Gruppe, glaube ich, nur Molde FK was sagt. Hecken sagt mir überhaupt nichts. Und
doch, Schweden?
Schweden, genau. Und Karabakh habe ich auch schon mal gehört.
Ja, gut, aber da musst du jetzt als Erster durchkommen. Ja,
also da brauchen wir nicht drüber. Richtig. Denke, das sollte es dann gewesen sein. Wobei, haben wir doch, nee, Moment, dann haben wir noch die Frankfurter, ne? Die Frankfurter hatten doch auch noch, die hatten sich ja auch
qualifiziert.
In der Conference League, die schöne Conference League, haben wir ja auch noch einen deutschen Club vertreten mit den Frankfurtern, die sich ja dann noch durchgesetzt haben. Aberdeen, Helsinki und PAOK, ja, wir haben ein paar schöne Auswärtsreisen für die Frankfurter, ne? Schottland, Finnland und Griechenland.
Also ich möchte nicht sagen, aber das sind von dem Gegnern her nicht unbedingt zwangsläufig schlechter als das, was die Leverkusener vor der Brust haben. Nicht von der Qualität, sondern eher vom Namen her. Also sind auch ein paar nette Auswärtsfahrten ja. für die Fans.
Genau. Und zum Abschluss, Fabi, unser Sorgenkind der letzten Monate, die deutsche Nationalmannschaft. Noch ein, zwei Sätze zu den anstehenden Länderspielen. Ja, drei Spieltage sind in der Bundesliga gespielt, da macht man schon wieder die erste Länderspielpause. Was sein muss, muss sein oder auch nicht. Samstag empfangen die Deutschen in Wolfsburg Japan und dann am kommenden Dienstag in Dortmund die Franzosen. Wirst du es dir anschauen?
Also es ist halt wirklich so, dass es mich halt einfach überhaupt nicht vor den Fernseher zieht, wenn die Nationalmannschaft spielt. Auch dieser ganze Affenzirkus rund um die Nominierung, jetzt Füllkrug angeschlagen, Müller nachnominiert. Gleichzeitig immer von Qualität oder Leistung, die belohnt wird, sprechen. Mir fällt es wirklich schwer, dem Ganzen irgendwas abzugewinnen, geschweige denn ja irgendwelchen Gründe oder irgendwelche Gründe zu finden, sich da zwingend vor den Fernseher zu setzen. Ich, ja, irgendwo drückt man natürlich die Daumen, aber es kann auf Dauer nicht gut gehen und
ja, nein. Ja, die Medien, wie sagt man so schön, die wetzen schon die Säbel, ne? Also gerade wenn es gegen die Franzosen geht, wenn die richtig Bock haben, müssen wir uns auf jeden Fall, oder sollte die deutsche Nationalmannschaft sich schon ordentlich reinhauen, ne? Ein Wort, du hast die Nominierung angesprochen, ein Name, der vielen vielleicht gar nicht so präsent ist, für uns vielleicht schon, Premier League, Pascal Groß, die letzten Jahre eigentlich schon immer so mit der zentrale Spielmacher bei Brighton, jetzt mal nominiert. Also meiner Meinung nach hätte man den schon die letzten Male immer mal wieder zu mal berufen können, zumindest im erweiterten Kreis.
Ja, aber,
jetzt ganz plötzlich.
Aber auch das ist ja, von mir aus mag das irgendwo berechtigt sein, aber es sieht halt einfach nach einer Panikaktion aus, ein Stück weit. Ja, und ich meine, wir sind jetzt im September 23, im Juni ist die EM. Jetzt solltest du halt dann irgendwann auch die Zeit nutzen, um da wirklich eine Achse zu bilden, ja wirklich den Stamm der Mannschaft auch ja spielen zu lassen. Und drumherum kannst du ja probieren, aber ich weiß gar nicht, wie viele Experimente Flick schon durchgeführt hat in der ganzen Zeit, in der er jetzt da ist. Und für mich ist es komplett unsinnig. Macht keinen Sinn.
Gut.
Aber gut.
Gut, mit den Worten können wir es ja abschließen. Und bevor wir die Folge für heute dann zumachen, sind noch super eine Zeit. Sören ist heute nicht dabei, das heißt, wir teilen uns die Tipps jetzt für den kommenden Spieltag. Fabi, starten wir mit dem Topspiel. Da tippen wir beide. Das würde ich sagen, ist dann auch unser Topspiel dann für den vierten Spieltag, oder?
Ah, Bayern, na klar.
Bayern-Leverkusen, Fabi?
3-2.
3-2.
Harry Kane.
Okay, ich halte dagegen mit einem 2-2. Und dann kannst du weitermachen mit dem angeschlagenen BVB?
1-1.
Ich glaube, die TSG setzt ihre Siegesserie fort. Auch in Köln gewinnt damit 2-1. Deine Unioner, Fabi, in Wolfsburg?
Oh ja, ganz schwieriges Spiel. 2-1 Wolfsburg.
2-1 für die Wölfe. Mainz und der VfB trennen sich 1-1. Komm, Fabi, ganz einfaches Spiel. RB, FCA?
4-1.
Deutlich. gut. Die Bochumer zu Hause gegen Frankfurt erkämpfen sich einen Punkt 1:1. Heidenheim-Bremen, Fabi.
0-0.
Oh, auch ein richtig klasse Spiel. Ja, und zum Abschluss des Spieltages gewinnt Borussia Mönchengladbach in Darmstadt mit 2:1.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Auf die Tipps vom letzten Wochenende gehen wir besser nicht ein. Da waren 2 aus 7. War nicht so dolle.
2 aus 7.
2 aus 7, ja, du hattest, ich gucke gerade, was war es nochmal? Ja, du
Das
hattest
waren noch
drei.
9 Spiele, die wir gibt. Ach so, ja, stimmt, wir haben ja das letzte Spiel gehabt.
Ja, da
Alles
hast du
klar.
richtig gelegen mit dem Sieg der Leipziger. Und dann hatten wir Leverkusen und Bayern richtig. Also das war jetzt nicht die Welt.
Na, siehst du.
Na,
Müssen
siehst
wir
du.
üben.
Müssen wir üben. So, dann wünschen wir euch eine schöne Länderspielpause. Wir werden eine
Ja.
Woche Pause machen. Und dann
Verdient, oder?
verdient. Nach 3 Wochen kann man jetzt sich auch mal wieder eine Pause gönnen, ne? Bevor es dann, glaube ich, bis Jahresende komplett durchgeht. Oder kommt da noch mal was? Nee, müsste dann eigentlich komplett durchgehen, glaube ich. Ja, und dann
Ja,
vielleicht
jetzt ist
auch.
ja
Ja.
Schlagzahl dann richtig hoch mit Champions League und allem drum und dran, also.
Richtig, genau. Und dann
Jetzt kommt
hoffen wir auch
ein.
mal, dass wir dann vielleicht den Sören in der einen oder anderen Folge, auch wenn er dann wahrscheinlich mehr eingespannt sein wird, auch immer mal ein bisschen Zeit findet oder uns vielleicht die eine oder andere Sprachnachricht dann zumindest sendet. Ja, deswegen.
Auf jeden Fall wünschen wir ihm und seiner Dame jetzt erstmal alles Gute für die nächsten Stunden und
Genau.
hoffen, dass alles gut geht und dass er sich vielleicht auch über irgendeinen unserer Kanäle auch bei allen meldet. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder zu dritt, oder?
Richtig, beim nächsten Mal
Bestimmt.
sind wir bestimmt wieder zu dritt. Genau. In diesem Sinne, Fabi, dir noch eine schöne Woche und wir hören uns
Ebenfalls,
dann.
danke. Schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.